Bremerhaven, unsere Stadt, zumindest die Stadt in unserer Nähe, die Stadt, in der wir uns gerade jetzt befinden. Dieses Bild beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Bremerhaven, eine gebeutete, geplagte Stadt. In vielerlei Hinsicht. Und man kann das auch so übertragen, das, was auf dem Bild ist. Es sieht so aus, als ob die Stadt angekettet wäre. Es ist kein Geheimnis inzwischen, dass Bremerhaven eine ziemlich heidnische Stadt ist. Es sind sehr viele, wohnen hier sehr viele, die mit Kirchen und schon mit dem Glauben an Jesus Christus gar nichts zu tun haben. Es ist eine Stadt voll Menschen, auch unter uns Christen, die geplagt sind auch von Sünden. Die Frage ist, wenn wir von Sünden geplagt sind und wenn das geschieht noch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass da was vorgefallen ist, Fehler, Verletzungen und Schuld, sind wir dazu in der Lage, die Hand auszustrecken oder die ausgestreckte Hand zu ergreifen, sich zu versöhnen, sich vergeben zu lassen oder zu vergeben? Wie schwer fällt es mir oder dir, einem anderen zu vergeben oder mich, dich zu versöhnen? Irgendwie oder irgendwann merken viele Menschen, dass man sich selbst keine Vergebung zusprechen kann. Auch wenn man sich das so einredet. Und dass es oft noch schwieriger ist, einem anderen zu vergeben. Deshalb auch unser Thema Vergeben und Vergessen. Und diese Predigt steht im Zusammenhang mit den beiden Predigten, die vorangegangen sind. Und wir haben auch die kurze Zusammenfassung dieser Predigten da draußen am Ausgang liegen. Wie ist das mit der Vergebung? Wie bekomme ich diese Vergebung selbst? Und kann oder muss ich auch anderen vergeben? Ich habe dazu einen Bibeltext aus dem Alten Testament. Es sind nur zwei Verse. Ein Text, der viele inspiriert hat. Auch Lieder machen, da gibt es ein Lied. Das singen wir heute gerade nicht, aber wir stehen auf und lesen heute gemeinsam diesen Bibeltext. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann? Er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Bete. Himmlischer Vater, was für ein Text, ein prophetischer Text aus deinem Wort, ein Text, eine Vorhersage, eine Verheißung, die sich in Jesus Christus erfüllt hat. Aber wir bitten dich, dass du dieses Wort uns nahe bringst, dass du es lebendig machst und damit dieses Wort in unseren Herzen, Gedanken, in unserem Willen eine Wohnung findet. In der Kraft des Heiligen Geistes durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Drei Fragen hätte ich zu diesem Thema. Wenn oder falls sich das Gewissen meldet, wohin dann aber mit der Schuld? Und das Dritte, wie kommen wir aus Sünde und Schuld heraus? Vergeben und vergessen. Wie geht das? Wenn sich einmal ein Gewissen meldet, unser Gewissen, und falls er sich überhaupt noch meldet, denn das gibt es auch, gewissenlose Menschen, dann merken wir vielleicht auf einmal Schuld, unsere Schuld. Vielleicht ist diese Schuld unvergeben. Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr, dass unvergebene Schuld eine ganz große Rolle spielt im Leben aller Menschen. Und das wissen sowohl die Psychiater wie auch die Seelsorge sehr gut. In der modernen Psychologie weiß man schon längst, dass sich Schuld nicht wegtherapieren lässt. Man kann es auch versuchen mit unzähligen Sitzungen, und sie kann die Schuld eigene Großeltern, Eltern und von wem auch immer erinnern. Dass man versucht, vielleicht eigene Schuld auf den Ehepartner, auf verschiedene Umstände abzuwälzen und vielleicht andere auch Situationen dafür verantwortlich zu machen. Eine blöde Arbeitsstelle, ein grässlicher Chef, schlechte Freunde und so weiter und so fort. Ja, wir können Umstände beschwören und nach Entschuldigungen suchen. Aber die Schuld bleibt. Und mit dieser Schuld müssen wir klarkommen. Jede. Eine kleine Übung zu Beginn. Denke jetzt an drei Personen, die dich irgendwann in deinem Leben verletzt oder gekränkt haben. Versuche dabei zu empfinden, wie viel Schmerz oder wie viel Wut in dir hochsteigt. Belastet vielleicht in diesem Moment dein Gewissen irgendwelche unvergebene Schuld? Zweite Frage. Gibt es Menschen, mit denen du unversöhnt lebst? Jetzt, heute, am 19. September 2021. Wer ist das? Diese Fragen haben wir uns gerade als, die meisten zumindest, als Christen gestellt. Vor 10 Jahren habe ich in der Welt im Oktober ein Dossier gelesen und dort stand Folgendes. Wenn die Leute in die Kirche gehen, dann scheint es den meisten wichtig zu sein, einen ernsten Blick auf ihr eigenes Leben zu richten und sich zu fragen, was daran wegen äußerer Umstände und eigenem Versagen schlecht ist. Es gibt nämlich ein Bedürfnis nach Prüfung, nach Selbstprüfung und Selbsterkenntnis. Und da steht es weiter, das größte Versprechen ist doch, aufrecht vor Gottes Gericht zu treten und sein Auge als Würdigendes auf sich ruhen zu lassen. Unendlich ist dieses Auge Gottes, sowohl in seiner Gnade als auch darin, dass wir ihm nicht ausweichen können. Das stand in der Welt, nicht in unserem Gemeindebrief. Finde ich erstaunlich. Das müsste man sich nochmal genauestens durchlesen. Der Umgang mit Schuld spielt in jeder Kultur, in jedem Land, in jedem Volk, sogar in jedem Stamm dieser Welt eine ganz wichtige Rolle. Mitte des letzten Jahrhunderts gab es in Zentralafrika noch einen großen Stamm, bei dem wurde einmal im Jahr ein bestimmter Ritus zelebriert, damit der Stamm wieder schuldlos werden kann. Es war so ähnlich wie im Alten Testament mit dem mit Versöhnungsfest und mit dem, wie heißt dieser Bock? Bitte? Sündenbock, ganz genau, so ist es. Also, wie war dieser Ritus bei diesem Stamm? Sie haben 5 Personen ausgewählt und dann in einer feierlichen Zeremonie wurden alle Schulden dieses Stammes auf diese 5 Personen gelegt. Dann wurde in einem langen Graben, 18 Meter Breite, Feuer gemacht, sodass man glühende Kohlen hatte. Die Aufgabe dieser 5 war, über diesen langen Graben durchzugehen. Wer diesen Gang überlebte, wurde, und manchen starben dabei Füße oder Beine ab, Zeit seines Lebens dann geehrt und gepflegt von diesem Stamm. Gut, dass wir sowas nicht haben müssen. Bei mir kommt ab und zu so ein Bedürfnis, oder ich würde das sogar so ganz negativ sagen, ein Aufräumwahn. Ich stelle fest, dass in meinem Büro oder im Keller, in meiner Werkstatt, ich habe eine Werkstatt, das wundert vielleicht manche, dass ich da aufräumen muss und manche Dinge dabei schmeiße ich weg. Einmal, hier in Bremerhaven, habe ich im Keller mein altes Diktiergerät entdeckt. Früher hatte man statt Smartphone auf ein Gerät diktiert, unterwegs im Auto oder so, dass man was nicht vergisst. Und das Gerät lag dort schon einige Jahre. Und ich habe vergessen, die Batterien rauszunehmen. Und wisst ihr was? Da lief eine Soße raus. Und das Ganze war drinnen so zerfressen. Also die Metallteile auch. Diese ausgelaufene Säure hat das ganze Gerät zerstört. Von außen sah es noch ziemlich ordentlich aus, zumindest von Weitem. Aber innerlich war es jedoch völlig zerfressen. So ähnlich ist es mit der Schuld. Wenn die Schuld in uns über Jahre lagert, unaufgeräumt, dann wird sie zu einer Art Säure. Wir werden von innen zerfressen. Und das sieht man uns auch an. Viele Menschen verdrängen nämlich ihre Schuld und sie versuchen einfach die Schuld auf irgendwelche Art und Weise wegzukriegen. Mit Alkohol, mit Tabletten, mit anderen Süchten, weil eine nicht vergebene Schuld sie zerfrisst. Und sie wollen das loswerden, das ist unangenehm. Und dieses systematische Zerstörung von innen her ist nicht gut. Das will keiner haben. Durch solche unvergebene Schuld, durch solche Säure gehen viele zwischenmenschliche Beziehungen kaputt. Familien, Ehen, irgendwelche Gemeinschaften, auch christliche Gemeinden. Unser Christsein hat in allererster Linie, und damit fängt es an, mit Vergebung der Schuld und mit aufgeräumtem Leben zu tun. Es hat mit einem guten Gewissen zu tun, mit der Erfahrung, dass Gott gnädig ist und wenn wir zu ihm kommen und im Glauben ihn um Vergebung bitten, er uns auch vergibt. Er nimmt uns diese Schuld ab. Wir haben es gehört in der Lesung am Anfang. Er wirft das ins Meer und es wird nicht mehr danach gefischt. Es bleibt dort. Er wird uns nicht immer wieder das unter die Nase reiben. Und dann bekommen wir ein gutes Gewissen. Tabula rasa, ein weißes Blatt. Ab jetzt fängt ein neues Leben an. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wer bringt uns dieses neue, reine Gewissen? Jesus Christus. Er tut das. Und jeder Christ braucht so ein reines, aufgeräumtes Gewissen. Wir lesen im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 16, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Ja, es geht hier im Zusammenhang um eine Situation, wo wir auch zur Rechenschaft gezogen werden als Christen, wo wir auf die Probe gestellt werden. Und in dieser Situation werden wir in Frage gestellt. Aber wenn wir, und das sollten wir als Christen, ein reines Gewissen haben, brauchen wir keine Angst zu haben. Reines, aufgeräumtes Gewissen gehört zum Christenalltag. Behalten wir das im Gedächtnis. Wer von euch hat schon gehört von einer Einrichtung auf einem Schiff, das heißt Bilsch? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich sage mal 7 so per Daumen. Gut. Was ist das? Bilsch wird auch Kielraum genannt. Das ist hier ein Teil des Schiffes. Das ist ganz unten hier. Bilsch und Bilschwasser. Unser Leben kann auch einem schönen weißen Schiff, einer Yacht vielleicht, gleichen. Strahlend fahren wir, durchschneiden wir die blauen Wellen. Aber da unten, dort, unsichtbar, wabert es. Denn da befindet sich ein schmutziger Sumpf. Gleich unsere stille Verzweiflung über uns selbst, über unsere Schuld. Ein Sumpf an Enttäuschungen, Verletzungen, Fehlern, Sünden und Schuld. So ist es bei uns. Wie auf einem Schiff. Das sieht schon nach dem Aufräumen aus, als das Wasser ausgepumpt wurde. Brauchen auch wir eine Vorrichtung wie eine Pumpe. Die Bilschpumpe, die dieses dreckige Wasser immer wieder regelmäßig auspumpt. Das kommt ins Meer oder, wenn das auf einem See ist, in einen See. Bitte? Auch nicht mehr. Okay, dann wird das irgendwie verdichtet oder so in einen Behälter oder wie auch immer. Oder wenn Sie da irgendwo in eine Küstenstaat sind, wie auch immer, dann legen Sie an und dort wird das alles weggepumpt. So ist es auch mit uns Menschen. Wir brauchen Sündenvergebung. Im Römer 5, Kapitel 12 lesen wir, und das ist ein ganz wichtiger Text, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Sie haben alle gesündigt. Auch wir alle. Auch diejenigen, denen das überhaupt nicht bewusst ist. Auch denen, die vielleicht ihr Gewissen nicht sagt, weil das Gewissen so gebildet wurde, dass für sie dies oder jenes überhaupt keine Schuld ist. Viele von uns haben immer wieder einen schmutzigen Sumpf stille Verzweiflung. Wegen unserer Schuld, wegen dieser Verletzungen. Und wir brauchen Sündenvergebung, wie alle Menschen, die gesündigt haben. Das müssen wir uns immer wieder sagen und ins Gedächtnis rufen. Denn wir laufen alle der Gefahr, und ich würde sogar sagen, gerade als Christen, dass wir das immer wieder vergessen. Wenn wir das so hören, so einen Bibeltext, dann steigen vielleicht bei uns Bilder auf. Bilder von irgendwelchen dunklen Geheimnissen. Bilschgeheimnissen, sage ich mal. Es sind Gedanken und Erinnerungen, die wir vielleicht verdrängt oder vergessen haben. Und die Frage ist, welche dunklen Geheimnisse belasten dich? Heute noch. Im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 8 lesen wir, dass Jesus seinen Jünger ankündigt, wenn der Heilige Geist kommt, wenn der Beistand kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Der Heilige Geist weist uns auf unsere Sünden hin und wir brauchen seine Hilfe. Sonst kommt es bei uns nicht zu diesem reinem Gewissen, weil wir nicht dazu in der Lage sind, Gott um Vergebung zu bitten für unsere Sünden, weil wir das nicht als Sünde sehen. Also, kommen wir nochmal zu den dunklen Geheimnissen. Vielleicht ist dein dunkles Geheimnis das gestohlene Eigentum. Das ist sehr breit. Es können Gegenstände sein. Es kann ein blöder Kugelschreiben sein, mit dem du schreibst, den du aber hast mitgehen lassen aus der Apotheke. Dort solltest du nur unterschreiben. Es können auch wertvollere Sachen sein. Es gibt auch geistiges Eigentum und vieles mehr. Gestohlene Eigentum. Gehört alles, was ich habe, mir? Oder das sind Geheimnisse unserer Gier. Bin ich gierig? Ich meine nicht nur neugierig, sondern Gier ist noch viel schlimmer. Dass ich Dinge erlebt habe, beobachtet habe und meine Gier nicht Nein sagen konnte. Oder vielleicht sind das Geheimnisse verpasste Liebe, die mich belasten. Ich weiß noch, als Jugendlicher, da habe ich schon, oder junge Erwachsene, Theologie studiert und ich war sehr engagiert, auch immer wieder unterwegs zu verschiedenen Aktionen, sehr gute Aktionen, ob das Evangelisation war oder irgendwas, um anderen Menschen zu helfen. Meine Oma ist gestorben. Und ich war gerade bei so einer wichtigen Aktion. Und ich bin nicht zu der Beerdigung gekommen, weil ich meinte, das ist hier so wichtig. Und ich habe jahrelang darunter gelitten und mir vorgeworfen, wie blöd musstest du sein, damals nicht zu der Beerdigung zu kommen. Bis irgendwann ich mir das zugestanden habe und Gott auch um Vergebung gebeten habe. Ich schämte mich einfach dafür. Ja, vielleicht ist das ein Geheimnis deiner Faulheit. Alle anderen wissen es vielleicht, aber du noch nicht. Oder Geheimnis deiner dunklen Taten. Vielleicht ist das dein Jähzorn. Oder dass du andere misshandelt hast oder misshandelst. Körperlich, aber auch mental. Vielleicht ist das der sexuelle Missbrauch, der in deinem Leben, in deiner Familie passiert ist. Da wurde eine Tochter oder eine Enkelin missbraucht. Oder vielleicht deine Gier nach abartigen sexuellen Praktiken, die deine Gedanken beherrschen, sodass du immer wieder im Internet nach Pornos und solchen Sachen suchst, um es zu befriedigen. Das dunkle Geheimnis der abgetriebenen Kinder. Oder ein sehr dunkles Geheimnis der Unversöhnlichkeit. Seit Jahren, das ist unser Thema heute. Oder sind das die Geheimnisse diverser Abhängigkeiten? Du versuchst zwar deine Alkoholfahne mit irgendwelchen Düften zu verbergen, aber da das Geheimnis bleibt, Geheimnis. Du hast ein Problem damit. Schlaftabletten, das kann auch süchtig werden, oder Kiffen ab und zu, sollte auch zu Sucht werden können. Übermäßiger Fernsehkonsum, Fresssucht, also ich kann dir noch viel hier aufzählen. Wie viele von solch durch dunklen Geheimnissen nähren meine und deine stille Verzweiflung, wenn du wirklich zur Stille kommst und darüber nachdenkst? Welche Bilder steigen in uns auf? Welche Angst ist da vor unserem geistigen Auge, die offenbart wird? Wenn das rauskäme, denke ich, denkst du vielleicht, wäre mein Leben im Eimer. Wenn das rauskäme, käme ich rein und nicht mehr raus. Und doch tun viele Menschen so selbstsicher. So als ob so etwas mit ihnen gar nichts ausmachen würde. Warum? Weil sie etwas verloren haben, nämlich das gute Gewissen. Das Gewissen wurde so lange oder auf das Gewissen wurde so lange draufgehauen, bis sich das Gewissen nicht mehr gemeldet hat, abgestumpft wurde. Wie viel Schuld gibt es in unserem Leben? Wie viele Versäumnisse, wie viel Versagen? Wir werden damit nicht fertig. Und das macht uns fertig. Deshalb gilt, wir brauchen nichts nötiger als die Vergebung unserer Schuld und ein reines Gewissen. Und dazu werden wir auch angehalten in der Bibel. Und wo gibt es diese Vergebung der Schuld, die uns reines Gewissen gibt? Bei Gott. Von alleine werden wir nie aus Sünde, Schuld und Verletzungen herauskommen können. Nochmal 1. Petrus 3. Die Taufe, schreibt er dort, ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Petrus hat gepredigt, haben wir die Lesung heute gehabt, hat die ganze Heilsgeschichte erzählt und Menschen fragten, was sollen wir tun? Kehrt um und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Die Taufe war die Folge dessen, was in einem Menschen schon passiert ist. Der Heilige Geist hat sie ihre Sünde überführt, hat ihnen ihre Sünden klar gemacht, dass sie Sünder sind. Sie haben um Vergebung gebeten, Gott hat ihnen vergeben und sie haben ein neues Leben bekommen. Und als Zeichen dafür, was in ihrem Inneren sich abgespielt hat, haben sich taufen lassen. Und nun fing ein neues Kapitel an, mit einem reinen Gewissen. Und vielleicht ist in einer Taufe so, dass man der Täufling sagt, Gott, ich bitte dich, dass ich mein reines Gewissen jetzt auch behalten kann. Vergangenheit können wir nicht auslöschen. Dinge sind einfach passiert. Worte wurden gesagt. Ich kenne auch keinen, der das machen kann. Und dazu brauchen wir eine Rückblende, um uns nochmal in Erinnerung zu rufen. Deshalb gehen wir vor die Tore vor Jerusalem, auf diesen Hügel von Golgatha. Da stehen drei Kreuze. In der Mitte ist Jesus Christus. Er hängt dort wie ein Verbrecher. Er hätte das nicht nötig. Er hat das für uns getan. Er hing dort für dich und für mich, für uns alle. Warum? Weil Gott nicht nur ein Gott der Liebe ist, sondern ein gerechter Gott. Und was bedeutet das? Er fordert für jede Sünde eine gerechte Strafe. Und er, Jesus Christus, Gottes Sohn, hat diese Strafe für uns auf sich genommen. Und deshalb starb er am Kreuz. Erinnern wir uns noch an diese Geschichte aus Afrika, an diesen Stamm und ihren Ritus? Schuld sucht nach Söhne. Das zieht sich durch alle Völker und Generationen. Und wir machen immer wieder diese gleiche Erfahrung. Kein Mensch kann für unsere Schuld bezahlen. Das konnte nur Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er hat das getan am Kreuz. Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Sünden kann uns nur einer vergeben, der gerechte Gott. Deshalb starb Jesus am Kreuz. Das wurde schon im Alten Testament vorausgesagt, so wie in Jesaja 53. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus wurde für uns bestraft, damit wir Frieden haben mit Gott. Damit wir ein reines Gewissen bekommen und dadurch Frieden im Herzen. Oder Jeremia 31. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Ins Meer geworfen. Wie bei Micha. Jesus wurde für unsere Schuld bestraft, damit wir Frieden haben, aber auf diese Weise wurde unsere Schuld gesühnt. Und Gott hat uns unsere Sünden vergeben. Behalten wir das im Herzen, nicht nur in Erinnerung. Vergebung. Brauchen wir Vergebung? Ja. Wie bekommen wir sie? Bei Jesus Christus, dem Gekreuzigten und bei den auferstandenen Herrn. Da kann jeder in eine Verbindung mit Gott treten, wenn wir das schon wissen. Und das hat Gott in seinem Wort ausdrücklich gesagt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Alles steht in Gottes Wort, in der Bibel. Wir dürfen es ganz wörtlich nehmen und jeder kann ihn anrufen. Jeder kann seine Sünden zu Gott bringen und die Vergebung der Sünden bekommen. Jeder von uns. Immer wieder. Auch wenn uns einmal grundsätzlich oder grundlegend vergeben wurde. Wenn es dir heute oder jetzt so geht, dann falte jetzt oder zu Hause deine Hände zusammen. Bring das, was dein Gewissen und dich belastet, was deine stille Verzweiflung nährt, zu Gott und bitte ihn um Vergebung. Dazu sind wir heute alle eingeladen. Wie kommen wir aus dieser Sünde heraus? Wir haben die Vergebung nötig wie das tägliche Brot. Erinnert ihr euch an das Gebet Vater Unser? Wir bitten dort um verschiedene Sachen, auch um das tägliche Brot. Und wie das tägliche Brot ist für uns Christen die Vergebung unserer Sünden. Das brauchen wir täglich, weil täglich es uns passiert, dass wir sündigen. Matthäus 6,12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Das ist die richtige Übersetzung. Martin Luther hat hier abgeschrieben, vielleicht von Vulgata. Das ist eine lateinische Übersetzung der Bibel. Aber viele der Übersetzungen unserer Zeit machen das richtig. Leider ist unser Vater, unser, wie wir das gelernt haben, so geblieben, wie Luther es übersetzt hat. Aber richtig ist, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Als ich das zum ersten Mal so gemerkt habe, da war das wie ein Blitz für mich. Hä? Haben? Ich bitte Gott um Vergebung und dabei habe ich anderen nicht vergeben. Das gilt doch gar nicht. Und hier geht es noch weiter in dem Vers 14. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn. Es ist eine Voraussetzung, vergeben, um Vergebung zu bekommen. Es ist ein Hammer. Wenn wir nächstes Mal das Vaterunser beten, denken wir an diese Stelle. Haben, nicht vergeben so theoretisch, weil das so schön klingt und weil wir das auswendig gelernt haben. Haben. Wie kommen wir aus Sünde, Schuld und gegenseitigen Verletzungen? Es geht nur aus Gottes Kraft. Das schafft keiner von uns. Keiner. Wir brauchen den Heiligen Geist zuerst, damit er uns auf unsere Sünden hinweist. Wir brauchen aber den Heiligen Geist dafür, damit wir da rauskommen aus dieser Geschichte, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen, vergeben und vergessen. Das ist unser Thema heute. Und dazu sagt Paulus in Epheser 4, vergebt einer dem anderen, wie auch euch Gott vergeben hat in Christus. So wie er uns, so wie den anderen. Wir machen das Jesus ähnlich. Das mit Vergebung haben wir verstanden. Das mit Vergessen, das kommt etwas kürzer jetzt. Wir haben schon was gehört in der Anmoderation. Wie soll denn das gehen? Vergessen. Wir können doch nicht vergessen, dass einer uns einmal, sage ich mal, die Hand abgehakt hat. Jedes Mal, wenn wir drauf gucken, dass da was fehlt, denken wir dran, okay, das war der und derjenige. Okay, ich übertreibe mit dem Beispiel. Aber das geht einfach oft nicht. Aber es geht nicht um dieses Vergessen in diesem Sinne. Vergessen bedeutet hier, dass ich mich nicht bewusst, gewollt, immer wieder an die Schuld anderer erinnern will. Dass ich nicht ständig daran denke und in den alten Wunden, Verletzungen wühle. In dem Bilschwasser, das sich bei mir angesammelt hat. Darum geht es hier. Dass ich das willentlich nicht tue. Ich will das gar nicht. Ich versuche nicht dran zu denken. Denn sonst komme ich in eine Spirale, aus der ich nicht herauskomme. Sonst, wenn ich die Last der Vergebung nicht loslasse, werde ich davon niedergedrückt. Und ich werde zu einem zerknirschten, verbitterten Menschen. Auch wenn ich zu einer christlichen Gemeinde gehöre. Dann wird es so sein, dass wir wie Mitglieder irgendeines Vereines sind. Aber christliche Gemeinde ist kein Verein. Wir haben nicht Statuten, an die wir uns zu halten haben. Wir haben die Bibel, Gottes Wort. Und daran haben wir uns zu halten. Darum schauen wir zu Jesus. Ich versuche wie Jesus, anderen Menschen zu vergeben. Und ich versuche nicht daran zu denken. Ich will es nicht. Und das bete ich jeden Tag, damit ich frei werde, damit mich das nicht belastet. Wir brauchen es, damit wir anderen vergeben, auch denen, die uns nicht vergeben haben oder vergeben wollen, damit wir Frieden im Herzen haben. Wir brauchen es, damit wir das andere nicht immer vorhalten und uns ständig daran erinnern. Jesus hat uns das vorgemacht am Kreuz. Er betete: Vater, vergib diesen Menschen, seinen Henkern, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir werden am Mittwoch wieder ein Predigtnachgespräch haben. Da werden wir uns damit noch mehr befassen, und von Woche zu Woche läuft das besser mit dem Gespräch, kommen immer mehr Fragen und Bibeltexte. Aber zum Schluss habe ich eine ganz steile These. Wer seine Schuld bekennt, dem muss vergeben werden, weil Gott ihm vergibt. Das ist die Konsequenz dessen, was bis jetzt gesagt wurde, was die Bibel uns sagt. Es hört sich brutal an, aber da steht es so. Ich habe auch ein paar Bibeltexte dazu, die werde ich heute nicht mehr bemühen, damit uns auch was bleibt für Predigtnachgespräch. Christen brauchen ein reines, aufgeräumtes Gewissen, jeder von uns. Bei Gott finden wir die Vergebung unserer Schuld, und zwar jede Schuld. Und ich versuche zu vergeben oder uns zu vergessen, weil Gott, weil Jesus es tat. Ich möchte beten, und anschließend hören wir auf ein Lied: In dem Kreuz ist die Kraft. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, und wir danken dir dafür, dass du uns in Jesus Christus vergibst durch das, was er für uns getan hat. Dass von deiner Seite alles geklärt ist. Dass es an uns liegt, deine ausgestreckte Hand zu ergreifen. Herr, und wir merken, wie viel gerade in den letzten Minuten in uns durchgewühlt wurde, wie viele Sachen hochkamen. Aber wir bitten dich um die Kraft dazu, dass wir das Ganze wie in einem Rucksack aufsammeln, vor deine Füße stellen, dich um Vergebung bitten und dich um die Bereitschaft zum Vergeben anderer bitten, dass wir es auch tun. Gib uns bitte persönlich, aber auch als Gemeinde, diese Kraft. Schenke uns Versöhnung in allen Beziehungen. Danken dir dafür im Voraus, durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen.
ein dunkler Tag brach dort damals an, als Christus ging den Leidensweg. Wie wurde er versucht, geschlagen?
weiß nicht, wie es euch geht. Ich selber habe das Bedürfnis, einen Augenblick der Stille zu halten, damit jeder für sich nochmal diese Gedanken der Predigt auf sein Leben beziehen kann, überlegen kann, wo muss ich was in Ordnung bringen. Ich werde diese Stille dann beenden, und indem ich euch dann bitte, aufzustehen, damit wir gemeinsam das Vaterunser beten können. Vater, ich danke dir dafür, dass du unsere Gebete gehört hast. Und Herr, ich danke dir, dass wir bei dir immer wieder neu ankommen dürfen. Dass du Schuld vergibst und dass du uns Frieden schenken möchtest. Und so bitte ich euch jetzt aufzustehen, damit wir gemeinsam dieses Vaterunser beten können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.